Herzlich willkommen zu Legal Leading, der Arbeitsrechtsguide. Ich bin Katharina Körber-Riesack.
Und ich bin Julia Berger.
Wir sind Rechtsanwältinnen bei der Körber-Riesack Rechtsanwalts GmbH und bieten in diesem Podcast Einblicke in aktuelle Themen und Fragestellungen des Arbeitsrechts. Fundiert, verständlich und auf Augenhöhe.
Dabei blicken wir über das Juristische hinaus, betrachten auch gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Zusammenhänge.
Schön, dass Sie dabei sind. Willkommen zurück zu unserer zweiten Folge von Legal Leading, der Arbeitsrechtsguide. Und das ist gleich die Weihnachtsfolge. Wir freuen uns, wenn Sie uns zuhören. Wir wissen alle, der Dezember ist furchtbar hektisch. Jahresabschlüsse in vielen Unternehmen, Weihnachtsfeiern, der Geschenkestress und alle Dinge mehr. Umso mehr freuen wir uns, wenn Sie vielleicht beim Geschenke einkaufen oder irgendwo im Auto uns zuhören. Und ja, schön, dass wir wieder da sind.
Ja, von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Es freut uns sehr, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben. Wir haben ja bereits in der ersten Folge schon gesprochen und angeteasert, um was es heute gehen wird. Es geht um Kollektivverträge. Aber bevor wir direkt in das Thema reinstarten, eine beziehungsweise eigentlich zwei Fragen an dich, Katharina. Wie geht es dir und wie war deine Woche?
Meine letzte Woche war sehr spannend. Ich war krank, aber habe trotzdem gearbeitet, wie man das halt macht als Unternehmerin. Ich hatte sehr spannende Einblicke in Bereiche, die ich normalerweise nicht so von innen sehe, über die ich jetzt auch nicht reden darf, aber die mich so ein bisschen desillusioniert haben, auch im Hinblick auf die vielleicht Innovationskraft unserer Republik. Darüber würde ich dann ja auch wahnsinnig gerne mit unserem heutigen Gast noch sprechen, auf den ich mich sehr, sehr freue. Wie war es bei dir?
Ja, bei mir war es gut. Ich war ja letzte Woche ein paar Tage im Urlaub. Ich war in der Therme, ein bisschen Entspannung, um Kraft zu tanken für den Jahresendspurt, der bei uns immer sehr stressig ist. Aber umso mehr freut es mich, dass wir heute unseren ersten Praxisgast haben und gleich so einen Prominenten, und zwar Herrn Professor Holger Bonin, Direktor des IHS.
Ja, er sitzt schon hier. Wir freuen uns wirklich sehr, nämlich auch, dass er in dieser stressigen Zeit noch Zeit für uns hat, weil wir stellen uns vor, dass Sie sehr viel zu tun haben. Wir kommen dann später zu unserem Interview. Das wird sicher das Highlight der heutigen Aufnahme. Aber wir wollen gerne mal einsteigen, vielleicht in das Thema Kollektivverträge noch von einer arbeitsrechtlichen Seite. Julia, magst du anfangen?
Ja, gerne. Gerade sind ja die Kollektivvertragsverhandlungen in vielen Branchen. Die sogenannte Herbstlohnrunde ist im vollen Gange, beispielsweise bei den EisenbahnerInnen oder im Überwachungsgewerbe. Normalerweise ist es ja so, dass die Herbstlohnrunde mit Verhandlungen in der Metallindustrie beginnt. Das ist aber heuer nicht so. Das hat den Hintergrund, dass es 2023 bereits Kollektivvertragsverhandlungen für 2 Jahre gegeben hat. Wenn man jetzt beispielsweise in Österreich sich das ansieht, dann merkt man, dass das absolut nicht üblich ist. Und es ist auch so, dass dann natürlich salopp formuliert mehr Frieden herrscht dabei. Ja. Wenn man jetzt kurz in den Bereich des Handels schaut, da kam es am 3. Dezember 2024 bereits zu einer Einigung über den neuen Kollektivvertrag. Das betrifft circa 430.000 Beschäftigte, wobei es zu einer Einigung von über 3,3% mehr Gehalt ab Jänner 2025 gekommen ist.
Man hat ja auch gemerkt, im Handel war doch ein bisschen ein Säbelrasseln, aber man hat sich dann eigentlich doch relativ schnell und ohne größere Streikaktionen geeinigt. Könnte auch damit zu tun haben, dass Regierungsverhandlungen sind, an denen auch die SPÖ beteiligt ist und man das jetzt auch einfach gerade nicht möchte. Ist aber nur eine Vermutung. Na, fangen wir von vorne an. Vielleicht, wir reden immer über Kollektivverträge. Jeder in Österreich, glaube ich, hat dieses Wort gehört und weiß, dass es sie gibt. Aber was ist das eigentlich?
Genau, Kollektivverträge sind ein zentraler Baustein unseres Arbeitsrechts. Daran sind maßgebliche Rahmenbedingungen für ArbeitnehmerInnen und ArbeitgeberInnen in Österreich geregelt. Aber was ist das genau? Das sind überbetriebliche Vereinbarungen, die zumeist jährlich zwischen den kollektivvertragsfähigen Körperschaften der ArbeitnehmerInnen und ArbeitgeberInnen vereinbart werden. Das ist in der Regel die Gewerkschaft auf ArbeitnehmerInnenseite und auf ArbeitgeberInnenseite sind das die Fachverbände der WKO. Ich habe ja gesagt, zumeist jährlich, das hat den Hintergrund, wenn wir jetzt nochmal auf die Metallindustrie zu sprechen kommen, da war es ja so, wie bereits erwähnt, dass der für 2 Jahre verhandelt worden ist.
Kollektivverträge haben ja den Hintergrund, dass man die ArbeitnehmerInteressen bündelt über Gewerkschaften, um hier eine Art Machtausgleich herzustellen zu den ansonsten wirtschaftlich übermächtigen Arbeitgebern. Also ich habe ja nur als einzelner Arbeitnehmer so viel Einfluss auf die Arbeitsbedingungen und die Idee dahinter, die aus der ArbeiterInnenbewegung des vorletzten Jahrhunderts kommt, ist die, dass man hier eben ein quasi Machtgegengewicht zur Wirtschaft aufbaut. In Österreich ist das in der Zweiten Republik relativ prägend durch die Sozialpartnerschaft durch ein eigentlich gedachtes Zwei-Parteien-System und das sich so relativ klar einordnet, ÖVP-Wirtschaft und Arbeitgeberseite und quasi der ÖGB als Dachorganisation für die österreichischen Teilgewerkschaften steht relativ klar der SPÖ nahe, wobei man, wenn man genauer hinschaut und darüber, wenn man sich einmal eine eigene Folge machen, da auch immer wieder ganz interessante Überschneidungen sieht, wo sich die Seiten auf einmal ändern. Also auch die ÖVP hat zum Beispiel eine Fraktion christlicher Gewerkschafter. Es gibt den ÖAAB, den Arbeitnehmerbund, als einen wesentlichen Bund innerhalb der ÖVP, der einen großen Einfluss ausübt. Also insgesamt vermischen sich auch da ab und zu mal die Rollen. Aber grundsätzlich kann man mal, glaube ich, klar verteilen politisch, auch wenn jetzt verhandelt wird, wer auf welcher Seite steht. Wir haben in Österreich, und das ist vielleicht auch im internationalen Vergleich nicht ganz so üblich, eine Art Einheitsgewerkschaft. Es gibt im Wesentlichen den ÖGB mit seinen Teilorganisationen, die, wenn man fair ist, in einem gewissen Ausmaß Überschneidungen haben und untereinander in Konkurrenz stehen. Also wenn ich an die WIDA und die GPA zum Beispiel denke, aber ganz grundsätzlich haben die Teilgewerkschaften ihre eigenen Bereiche. Da gibt es die produzierende Gewerkschaft, die ProG, die GPA für die Privatangestellten etc. Und da gibt es im Wesentlichen keinen Wettbewerb. Das ist auch anders als in anderen Ländern, dass die Gewerkschaften hier untereinander eigentlich keinen Wettbewerbsdruck haben. Ja, was ist sonst noch so besonders an Österreich?
Ja, eine Besonderheit in Österreich ist vor allem auch, dass die Kollektivvertrags Abdeckung mit 98% relativ hoch ist. Ja, die österreichischen Gewerkschaften verhandeln jährlich ca. 450 Kollektivverträge. Das ist in Deutschland die Zahl bei der Hälfte. Gesamt haben wir in Österreich über 800 Kollektivverträge tatsächlich.
Ja, das ist doch beachtlich. Und die zweite Besonderheit, die nämlich, glaube ich, die Ursache ist für diese 98% Abdeckung, ist, dass wir ein System haben, das eine Zwangsmitgliedschaft von Arbeitgebern, Unternehmen, im Wesentlichen zur Wirtschaftskammer, auch zu anderen Kammern, aber die Wirtschaftskammer ist natürlich die größte Organisation, vorsieht. Das heißt, jedes Unternehmen, das in Österreich eine Gewerbeberechtigung oder mehrere hat, ist automatisch Mitglied der Wirtschaftskammer, zahlt dort Beiträge und unterliegt dann auch den von der Wirtschaftskammer beziehungsweise ihren Fachverbänden verhandelten Kollektivverträgen. Und gleichzeitig muss ich als Arbeitnehmer nicht Gewerkschaftsmitglied sein, um einem Kollektivvertrag zu unterliegen. Das nennt man die sogenannte Außenseiterwirkung, also auch nicht organisierte Arbeitnehmer, und davon, das ist die große Mehrzahl an Arbeitnehmern, die nicht in Gewerkschaften organisiert sind, haben den Genuss eines Kollektivvertrags. Und diese Kombination dieser beiden Faktoren führt dann im Wesentlichen zu dieser sehr, sehr hohen Kollektivvertragsdichte in Österreich, die im internationalen Vergleich, glaube ich, wirklich relativ einzigartig ist.
Ja, in Österreich, und das muss man, glaube ich, auch sagen, ist es ja prinzipiell so, dass die Verhandlungsparteien sich relativ schnell einig werden. Wenn man sich das jetzt bei anderen Ländern anschaut, wie beispielsweise in Frankreich, Belgien oder in Dänemark, da ist es ja nicht so. Ich habe mir dazu auch eine Statistik angesehen. In Österreich wurde beispielsweise im Jahr 2023 12 Minuten pro Mitarbeiter gestreikt. Das war tatsächlich der zweithöchste Wert seit 50 Jahren. Und wenn man jetzt beispielsweise nach Frankreich geht, da gibt es ja eine sehr hohe Streikwilligkeit, sage ich jetzt einmal so. Hier war es so, dass in Frankreich pro Jahr durchschnittlich 123 Arbeitstage je tausendster Arbeitnehmer verloren gegangen sind wegen Streiks. Und wenn man sich das jetzt in Österreich ansieht, da waren es weniger als 10 Tage. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, dass das in den letzten Jahren in Österreich doch deutlich auch anders gegangen ist. Und es gab ja auch doch relativ häufig stockende Kollektivvertragsverhandlungen. Da wurden wir auch hinzugezogen. Vor allem dann, wenn Streiks angedroht wurden oder durchgeführt wurden. Kannst du dich daran erinnern, Katharina?
Naja, sicher. Die Jahre 22, 23 waren wirklich sehr besonders, was das betrifft. Nicht nur wegen der sehr hohen Kollektivvertragsabschlüsse, über die wir gleich reden werden, sondern eben auch wegen der tatsächlich passierenden Streiks. Also diese multiplen Krisen der letzten Jahre, allen voran die Inflation in dem Bereich, haben wirklich dazu geführt, dass einige Themen, die sonst nur im Studium vielleicht vermittelt werden, das Streikrecht, dass die auf einmal in der echten Welt in Österreich angekommen sind. Natürlich haben wir nicht so wie in Frankreich dann brennende U-Bahnen oder also U-Bahn-Schächte oder keine Ahnung, weil dort geht es ja teilweise wirklich recht gewalttätiger auch zu. Das ist zum Glück bei uns nicht so, das ist alles sehr gesittet, aber alleine die Tatsache von Streik hat hier einige unserer Klienten auf Arbeitgeberseite schon relativ stark unter Druck gesetzt, weil man es einfach nicht gewohnt ist und weil auch viele Fragen dazu waren. Das ist jetzt im Endeffekt auch schon die Überleitung zu unserem heutigen Gast, den ich vorhin schon vorgestellt habe, aber ich möchte noch einmal genauer auch darauf eingehen, seinen Lebenslauf. Professor Holger Bonin ist übrigens so wie ich, also wenn sich wer wundert, dass mein Dialekt sich jetzt im Zuge des Interviews ändern wird, das hat damit zu tun, dass wir beide deutsche Staatsbürger sind. Er war von 2012 bis 2023 Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Kassel und von 2016 bis 2023 auch Forschungsdirektor des Instituts zur Zukunft der Arbeit. Das finde ich natürlich besonders interessant. Seit 2023 ist er jetzt dankenswerterweise bei uns in Österreich und ist wissenschaftlicher Direktor des Instituts für höhere Studien und bringt aufgrund seiner Expertise, aber auch aufgrund seines internationalen Blicks hier frischen Wind nach Österreich. Beispielsweise die mehrjährigen Abschlüsse, da kann ich mich erinnern, das war etwas, was Sie ja auch empfohlen haben und auch aus Deutschland kennen, wo man Ihnen, glaube ich, gesagt hat, dass das hier nicht üblich ist. Und vorletztes Jahr hat man es dann für die Metallindustrie immerhin mal gemacht. Also herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Wir freuen uns sehr.
Ja, absolut danke, dass Sie sich heute Zeit genommen haben. Aber bevor wir direkt in das Gespräch starten, noch ein kleiner Hinweis. Wir freuen uns natürlich immer über Fragen und über Feedback, aber auch über Themenvorschläge und schreiben Sie uns gerne. Dann legen wir jetzt los.
Ja, Herr Professor Bonin, vielleicht als Einstiegsfrage. Wie geht's Ihnen als Deutscher in Österreich so rum? Und haben Sie irgendwelche besonderen Beobachtungen gemacht in Ihren ersten Jahren hier?
Oh, wir haben jetzt keine 3 Stunden Zeit. Das ist völlig, also mir geht es sehr gut als Deutscher. Also die Lebensqualität ist natürlich, wie viele ÖsterreicherInnen auch wissen, eben sehr hoch. Und das weiß ich natürlich auch zu schätzen. Besonderheiten gibt es auch sehr viele im Alltag, aber auch in den Institutionen. Also das war mir, als ich von außen kam, nicht so klar, dass wir wirklich, wenn es um die Gestaltung von Arbeitsmarktregeln einfach doch sehr, sehr große Unterschiede haben. Wir denken ja immer, also Österreich und Deutschland, wir haben die gleiche Sprache und wir sind institutionell sehr ähnlich. Aber in fundamentalen Dingen, ob das jetzt eben die Kollektivvertragsregelungen sind, der Kündigungsschutz, die Sozialversicherung, die soziale Grundsicherung, sind die Systeme doch sehr, sehr unterschiedlich. Und ich musste sehr viel lernen. Ich kann also nicht einfach auf Autopilot stellen und die Dinge, die ich aus Deutschland kenne, eben übertragen.
Ja, aber trotzdem finde ich es so spannend, eben wenn Sie mit dem Außenblick rangehen, weil Sie natürlich dann auch vielleicht etwas objektiver beurteilen können, ob unsere Systeme überall so optimal funktionieren. Wenn man nicht Teil des Systems ist, tut man sich leichter, kommt mir vor. Wenn wir jetzt gleich zu den Kollektivverträgen kommen, was ist denn hier so besonders? Wir haben vorhin gehört, die hohe Abdeckung, die Zwangsmitgliedschaft. Sehen Sie daraus, leiten Sie daraus irgendwelche auch volkswirtschaftlichen Auswirkungen ab?
Ja, also wir haben einerseits eben diese hohe Abdeckung, die ist wirklich ungewöhnlich, auch im internationalen Bereich, dass wir eben dadurch ein flächendeckende Mindestlöhne haben, die eben eine Untergrenze haben. Wir haben daneben eben 2 Sachen, die, glaube ich, auch wichtig sind. Die erste ist die Benja-Formel. Auch das ist etwas, was ich lernen musste, dass man eben ein System hat, in dem man mehr oder minder sich an der vergangenen Inflation der letzten 12 Monate orientiert, dann eben noch eine Erwartung für die Produktivitätsentwicklung draufsetzt. Das hat jetzt in den letzten Jahren eben angesichts der hohen Inflation eben auch zu Verwerfungen geführt, auch für die Bürgerinnen und Bürger selber, weil man eben, wenn man rückwärts schaut und die Inflation aber in Zukunft steigt und das nicht berücksichtigt, erstmal vorübergehend Reallohnverluste hatte, die dann jetzt in der aktuellen Situation, wo die Inflation fällt, aber man eben sich an der vergangenen Inflation orientiert, eben zu Reallohnsteigerungen führt. Das heißt also, man hat also dadurch, indem man an diesem System relativ starr festgehalten hat, eben dafür gesorgt, dass man eben zwischendurch es den Menschen wirklich schlechter ging. Jetzt können sie wieder mehr kaufen. Das hätte man durch andere Systeme eben verändern können. Und das Zweite, in dieser Formel ist nicht explizit eine Regel drin, dass man nach vorne schaut und sich überlegt, wie könnten denn diese Abschlüsse in einer bestimmten Situation auch beschäftigungswirksam sein. Mhm. Das sind Systeme, die nicht so einer klaren, starren Formel folgen. Das tun sehr viele, eben flexibler. Also, und es ist eine besondere Situation jetzt, also wo man eben in einer Situation hat mit hoher Inflation in der Vergangenheit und gleichzeitig in einer schweren Rezession ist, die möglicherweise nicht nur eine konjunkturelle Delle ist, sondern auch eine Veränderung dauerhaft in der Industrie zum Beispiel. Wenn wir mal an die Automobilindustrie denken, also die Verbrenner sind auf dem Rückzug und das wird eben als eine dauerhafte Anpassungslast und das kommt zusammen. Und man muss jetzt, wenn man dieser Formel folgt, dann hat man eben eine hohe Inflation, da gibt es erstmal einen hohen Lohnaufschlag und dann eben, wie Man könnte jetzt sagen, wenn man nach vorne schaut, die Produktivitätskomponente, da müssten wir eigentlich dann eben einen Abschlag machen. Aber das ist immer sehr schwierig zu messen. Und dementsprechend haben wir Abschlüsse jetzt gesehen, die eben schon auch die Unternehmen in Schwierigkeiten bringen, was die Beschäftigung angeht. Wir haben aber auch, und das ist die positive Seite, haben wir schon angesprochen in der Einleitung, eben Flexibilisierungen gesehen, die das möglicherweise ein bisschen auffangen. Aber insofern haben wir hier ein besonderes System durch die Benja-Formel, wo man wirklich einerseits sehr regelgebunden arbeitet, was dazu führt, dass es wenig Streikkonflikte gibt, aber andererseits in bestimmten Situationen möglicherweise nicht die Flexibilität mitbringt, um eben beschäftigungsorientiert abzuschließen.
Das ist ja auch wieder interessant, dass diese Benja-Formel ja eigentlich auch nur eine Usance ist. Also die steht ja nirgendwo kodifiziert, dass man die anwenden muss, sondern das sind einfach Usancen, die sich halt irgendwie über die letzten 50, 60 Jahre, denke ich, so eingeprägt haben. Das ist, finde ich, auch sehr typisch für Österreich, dass man da relativ wenig dann auch Bereitschaft hat, von sowas abzugehen. Also die Gewerkschaften, jedes Mal, wenn dieser Wunsch formuliert wird, auf Arbeitgeberseite von der Benja-Formel abzugehen, dann ist die Verhandlung erstmal komplett vorbei, ist meine Beobachtung. Jetzt habe ich vor kurzem einen Vortrag von Ihnen gehört, wo Sie sehr interessante Daten präsentiert haben, nämlich, dass die österreichischen Tarifabschlüsse in den letzten 2 Jahren 2,4% über dem Durchschnitt in der Eurozone lagen. Jetzt haben Sie schon über die Benja-Formel geredet. Hat es zusätzlich auch etwas mit der überdurchschnittlich hohen Inflation in Österreich zu tun oder woher kommen diese hohen Abschlüsse?
Ja, das kommt daher. Das ist übrigens nicht etwas, was wir seit erst nur während dieser Hochinflationsphase sehen. Wir sehen das ungefähr seit Anfang der 2010er Jahre, dass die Inflation in Österreich über dem Eurozonendurchschnitt liegt. Und da wir eben in einer unserer, wie Sie richtig sagen, eben traditionellen Benja-Formel eben uns die Verbraucherpreisinflation eben schon mal als Basis setzen, wirkt sich das natürlich aus im Vergleich zu Systemen, wo das nicht der Fall ist, also wo man eben sich nicht so starr an einer Inflationsrate orientiert, und dementsprechend sind die Lohnabschlüsse immer etwas höher gewesen als im Eurozonenraum, weil die Inflation etwas höher war, und deshalb hat sich über die Zeit hinweg eben auch ein Lohnkostendifferenzial aufgebaut. Das kann man natürlich auch tragen, so ein Lohnkostendifferenzial, wenn das durch zusätzliche Produkte, durch hohe Produktivität gedeckt wird. Das ist offensichtlich auch lange der Fall gewesen. Aber jetzt in der Situation, wo wir eben eine rezessive Phase haben, also Österreich 2 Jahre wo die Wirtschaftsleistung eben schrumpft, insbesondere in der Industrie, und wir auch nicht so genau wissen, was im nächsten Jahr ist, das kann also auch zumindest in der Industrie auch im nächsten Jahr noch negativ sein, dann ist das eben, wird das schwieriger, und deshalb reden wir jetzt eher drüber, als wir das in den starken 2010er Jahren gemacht haben, wo der Arbeitsmarkt ja auch eine sehr starke und robuste Entwicklung hatte. Also ja, das ist ein wesentlicher Unterschied, der eben, also die Inflationsdifferenziale sind etwas, und dazu kommt ja auch, dass in Österreich jetzt jenseits wir haben die Benja-Formel, die zu einer Absicherung gegen die Inflation führt, aber wir haben auch in vielen Bereichen Verträge, denken wir an die Mieten oder an den Handyvertrag, wo auch Komponenten drin sind, wo wir einen Inflationsindex haben, was auch im internationalen Vergleich sehr ungewöhnlich ist. Und dann kommt man in eine gewisse Spirale hinein. Wir haben hohe Lohnabschlüsse, die übersetzen sich wieder auch noch mal in zusätzliche Kosten, also in zusätzliche Preissteigerungen. Und diese Preissteigerungen gehen dann wieder in höhere Lohnabschlüsse über die Zeit hinweg. Und dadurch ist es auch so, dass der Inflationsschock, den wir in den letzten Jahren hatten, eben verhältnismäßig langsam abklingt. Und das ist eine Besonderheit. Und auch da wird man jetzt sehen, ob in der Erfahrung dieser hohen Inflation und den Dinge, die damit verbunden waren, möglicherweise man auch hinterfragt, ob diese ganzen Indexierungen ebenso richtig sind. Denn nicht in allen Fällen stecken hinter der Inflation natürlich auch eine Kostensteigerung im alltäglichen Leben. Also um ein Beispiel zu machen, ganz praktisch, in Österreich geht das Glas Wein im Restaurant sehr stark in den Warenkorb ein, weil die Österreicher gerne, viel mehr als in Deutschland, eben im Restaurant ein Glas Wein trinken offensichtlich. Und das macht einen Unterschied. Und der Wein ist besonders teuer geworden. Mhm. Warum man jetzt, weil der Wein besonders teuer geworden ist, also grundsätzlich alle eine Lohnsteigerung brauchen, oder warum die Mieten steigen, weil das Glas Wein im Supermarkt teuer geworden ist, das ist halt nicht ganz leicht zu rechtfertigen. Ja. Zumal man eben, wenn das so ist, erwarten würde, dass die Menschen auch weniger Wein im Super im Restaurant trinken,
ja.
Eben entsprechend auch Möglichkeiten haben, das auszusitzen, wenn der Wein jetzt eben und zwar nicht wegen der, also auch wegen der Energie, aber auch wegen schlechteren Ernten eben teurer geworden ist. Also das zeigt so ein bisschen, dass man so an so bestimmte Regeln und Traditionen gebunden ist, dass man die in sich ändernden Zeiten möglicherweise hinterfragen muss. Ich möchte noch eine Sache einbringen, was noch besonders ist. Dadurch, dass wir diesen breiten Kollektivvertrag haben und so viele abgedeckt sind, haben wir einerseits eine Mindestlohnsicherung dadurch, aber viele bekommen ja gar nicht das, sondern es gibt eben auch eine Überzahlung. dass wir eben eine Differenz bekommen, weil eben was Kollektivverträge typischerweise tun, eben einen Mindeststandard setzen, aber dann darüber hinaus auch noch Istlöhne haben, die darüber hinaus liegen, die sich trotzdem eben relativ starr auch an diesen kollektiven Setzungen eben orientieren.
Ja.
Und da gäbe es da eigentlich eine große Flexibilität, Bereitschaft zur Überzahlung, aber man könnte eben auch da, wenn man jetzt Schwierigkeiten auf der Beschäftigungsebene hat, eben flexibilisieren, was immer schwierig ist auf der betrieblichen Ebene, aber grundsätzlich ist so ein Kollektivvertrag, die breite Abdeckung, nicht so ein Problem, wenn man eben de facto durch der Praxis, durch Istlöhne eben eigentlich davon abweichen kann.
Genau.
Zwar nach oben, aber wenn die drüber sind und der Kollektivvertrag den Mindestlohn abdeckt, dann habe ich natürlich auch in schwierigen Zeiten möglicherweise eine Marge, dass ich eben an den Istlöhnen eben weniger stark anpasse als bei den Kollektivlöhnen. Und dann kann ich eben auch Flexibilität bekommen als Arbeitgeber.
Ich habe ja vorhin gesagt, dass die Krisen und eben vor allen voran jetzt, glaube ich, im wirtschaftlichen Bereich die Inflation tatsächlich ja auch rechtliche Themen, die tatsächlich bislang immer sehr theoretisch eigentlich waren, die man auf der Uni unterrichtet hat, ich auch noch, aber die werden jetzt praktisch relevant, und das sind die sogenannten von Ihnen angesprochenen Istlohnklauseln. Das ist vielleicht auch für unsere Hörerinnen und Hörer eine doch relevante Information. Viele österreichische Kollektivverträge, nicht alle, aber schon ganz wesentliche, also in der Industrie, im Handel beispielsweise, sehen vor, dass nicht nur die Mindestlöhne mit einem ausgehandelten Faktor dann jedes Jahr valorisiert werden, sondern eben auch die tatsächlich geleisteten Überzahlungen über den Kollektivvertrag, also der Istlohn, wie das dann technisch heißt, wird nicht immer mit demselben Faktor, manchmal auch mit einem etwas geringeren, aber doch sehr substanziell valorisiert jedes Jahr. Und jetzt ist in der literarischen Diskussion unter Arbeitsrechtlern und Arbeitsrechtlerinnen, da gibt's da halbe Festschriften zu dem Thema. Die wesentliche Ansicht ist die, dass die Kollektivvertragsparteien in Österreich das machen dürfen, weil sie greifen ja damit schon sehr stark eigentlich in die Vertragsfreiheit ein. Aber diese Istlöhne sind im Wesentlichen dispositiv. Das heißt, die kann ich gemeinsam auf der betrieblichen Ebene eigentlich zwischen den Arbeitsvertragsparteien, also Arbeitgeber, Arbeitnehmer, auch wieder abbedingen, also anders ausverhandeln. Und das ist der große Unterschied zu den Mindestlöhnen. Ich kann mich in Österreich nicht auf betrieblicher Ebene einigen, unter dem Mindestlohn zu zahlen. Das wäre Lohndumping, das wäre sogar strafbar, also verwaltungsrechtlich strafbar in Österreich. Bei den Istlöhnen, wenn ich das kann, dann verhandle ich das mit meinen Arbeitnehmern. Und wie gesagt, das war bislang ein sehr theoretisches Thema. Jetzt gab es ja vor kurzem einen relativ großen Aufregerfall, weil ein oberösterreichisches Industrieunternehmen sich entschlossen hat, diese Istlöhne tatsächlich durch Änderungskündigungen wegzuverhandeln. Also ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, aber man kann diese Istlöhne eben quasi wegverhandeln. Aber damit der Arbeitnehmer auch bereit ist zum Wegverhandeln, drohe ich ihm eine Kündigung an. Das ist an sich zulässig. Hier sieht man also, es kommt Bewegung, genau das, was Sie gerade gesagt haben, in diese Istlohn-Thematik. Und ich glaube, dass viele Unternehmen, viele Arbeitgeber einfach aus Gewohnheit gar nicht wissen, dass sie das können. Aber ich glaube, unser Podcast soll ja auch dazu beitragen, diese Aufklärung zu schaffen, dass da ein Unterschied ist. In Deutschland gibt es das meines Wissens so nicht, oder? Dass die Tarifverträge die Istlöhne so...
Nein, das ist zumindest nicht so, also so Bindekraft entfalten gibt es nicht, zumindest jetzt nicht von der rechtlichen Seite her. Man muss sagen, Unternehmen werden das nicht notwendigerweise tun oder angreifen. Die betrieblichen Lohnstrukturen sind was ganz, ganz, ganz Wesentliches. Also man kann nicht einfach eben, also da geht es um Fairness. Wir wissen also, dass es unheimlich demotivierend ist, wenn bestimmte Gruppen eben, also Löhne eben sinken, und zwar, ich sage mal, ganz selten kommt das vor, auch wenn wir uns den Daten das anschauen, dass Arbeitgeber Löhne absolut reduzieren. Was typischerweise vorkommt, ist, dass eben Lohnsteigerungen weniger stark sind und dass man dann eben langsam das Lohnniveau im Verhältnis zu anderen absenkt. Aber trotzdem geht es darum, dass man eben Lohnstrukturen halten kann, also nicht ausdifferenzieren möchte, man möchte innerhalb der Belegschaft eine faire Lohnstruktur haben. Und deshalb geht Arbeitgeber damit extrem vorsichtig um. Das ist das Mittel der letzten Wahl, wenn man eben wirklich, also ansonsten die Alternative ist, es geht Beschäftigung verloren. Also dieses Unternehmen, was Sie von dem Sie berichtet haben, wird sicherlich in einer wirtschaftlichen Notlage sein. Sonst würden die Beschäftigten das auch gar nicht akzeptieren. Wir sind in einem Arbeitsmarkt, der, wo wir ja auch gleichzeitig in vielen Bereichen Arbeitskräfteengpässe haben. Das ist ein bisschen kurios natürlich. Also wir haben Strukturwandel und es gibt in bestimmten Bereichen eben, werden Menschen händeringend gesucht, auch im Bereich der Industrie. Und es gibt gleichzeitig eben auch eben bedrohte Arbeitsplätze. Nehmen wir das Stichwort KTM. Und jetzt ist die, so, und jetzt ist die Frage, also deshalb können allein aus dem Grunde Arbeitgeber nicht einfach mutwillig jetzt sagen, wir müssen an den Löhnen schrauben, weil wenn Arbeitgeber Arbeitnehmerinnen die Möglichkeit haben, dann werden sie einfach zu den Unternehmen gehen, die im Moment händeringend Beschäftigte suchen und entsprechend Löhne nach oben setzen sollen. Aber diese Fairness-Geschichte ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Wir sehen das übrigens, in Deutschland haben wir ja, weil wir so eine niedrige Abdeckung durch die Tarifverträge haben und auch diese Tarifverträge, auch das könnte der Arbeitsminister in Deutschland machen, er könnte sie allgemeinverbindlich erklären. Das setzt aber voraus, das heißt, Allgemeinverbindlichkeit Erklärung heißt, also es gibt einen Tariflohn, der wird ausgehandelt, Kollektivlohn. Und der wird dann eben für alle Mitarbeiter in der Branche, unabhängig davon, ob die Unternehmen eben abgedeckt sind, eben für allgemein verbindlich erklärt. Dann müssen sich auch die Unternehmen, die jetzt nicht diesen Vertrag mit unterzeichnet haben, für die eigentlich gilt, nicht dran halten. Das macht der Arbeitsminister verhältnismäßig selten oder darf es auch nicht in allen Bereichen. Das setzt nämlich einen Mindestorganisationsgrad der Gewerkschaften voraus. Mhm. Und das ist eben in vielen Bereichen nicht der Fall, aber er hat es gemacht, zum Beispiel im Bereich der Bauwirtschaft. Ja. Da gibt es das. Ja. Wo es schwierig war, war im Bereich der Pflege, weil man da eben also eine sehr niedrige Gewerkschaftsmitgliedschaft hat und dementsprechend war der Organisationsgrad nicht groß genug, um eben eine Allgemeinverbindlichkeit Erklärung zu machen. Was haben also die Deutschen als Ersatz gebraucht, um das zu bekommen, was in Österreich relativ gut gesichert ist, nämlich, dass eben die soziale Absicherung nach unten, dass die Löhne eben auskömmlich sind. Man hat einen allgemeinen Mindestlohn eingeführt. Ja. Der liegt jetzt bei 12 Euro, wird demnächst noch weiter erhöht. Und das Interessante, was da in den Betrieben passiert ist, dieser Mindestlohn hat nicht nur dazu geführt, dass eben die Menschen, die in den Betrieben vorher viel weniger verdient haben als den Mindestlohn, eben jetzt die 12 Euro verdienen. Da gibt es also relativ wenige Unterschreitungen, das wird geprüft. Also wenn wir in die Daten schauen, dann bekommen die Menschen das. Aber es hat nicht nur dazu geführt, dass die Löhne der am unteren Rand gestiegen sind, sondern um die Fairness die Lohnspreizung im Unternehmen aufrechtzuerhalten, haben diejenigen, die vorher 12 Euro verdient haben, bekommen jetzt mehr als 12 Euro. Mhm. Weil ansonsten Mitarbeiter, die vorher 10 Euro verdient haben, haben 2 Euro Lohnerhöhung bekommen. Und das finden die Menschen, die vorher schon 12 Euro bekommen, unfair, weil sie haben ja mehr bekommen in der Ausgangssituation, weil sie irgendwas anderes leisten, produktiver sind. Und also das sieht man schon, wie vorsichtig Arbeitgeber sein müssen mit der Spreizung von Löhnen. Und wenn sie eben anfangen, über Lohnkürzungen nachzudenken, dann fangen sich die Arbeitnehmerinnen und gerade die Besten fangen an, darüber nachzudenken, ob sie dieses Unternehmen nicht besser verlassen. Deshalb ist das ein Mittel der letzten Wahl, aber es ist wichtig. Warum? Weil wir eben Flexibilität in bestimmten Bereichen brauchen, und zwar nach unten, wenn es dem Unternehmen schlecht geht, und aber auch nach oben. Denn in der Situation, wo wir Fachkräfteengpässe haben und ich orientiere mich jetzt am allgemein herrschenden Istlohn oder am sogar Kollektivlohn, der niedriger ist, also der den Mindestlohn ausmacht, dann habe ich möglicherweise Schwierigkeiten, eben die besten Leute anzuziehen. Also dann muss ich eigentlich noch oberhalb des irgendwie kollektivlich verhandelten Istlohns anziehen. Und da gibt es Schwierigkeiten. Dadurch, dass wir uns alle so, also dass Österreich so gewohnt ist, sich an den irgendwo kollektiv verhandelten Dingen, ob das jetzt eben der Mindestlohn ist oder der Istlohn ist, zu orientieren, tun sich viele ArbeitgeberInnen auch schwer, noch darüber hinaus über den allgemeinen Istlohn zu zahlen. Also, und das macht es aus der Sicht des Arbeitnehmers, der gesucht ist, der Arbeitnehmerin, macht es schwierig, eben wirklich einen individuellen Lohn auszuhandeln, der dem eigenen Knappheit.
Zu den Istlohnklauseln haben wir auch einen Blogbeitrag vorbereitet. Sie finden den Link direkt in den Shownotes.
Wir sind in Österreich nicht sehr Freunde der individuellen Aushandlung. Das haben Sie sehr schön beschrieben. Ich glaube, diese Phänomene, dass man nach oben wenig Flexibilität hat, hat man vor allem natürlich im öffentlichen Dienst und im österreichischen sehr großen Sektor der quasi staatsnahen oder staatseigenen Betriebe. Ich glaube, dort sind eben die Lohnschemata sehr starr. In der Privatwirtschaft ist natürlich diese, also zumindest rechtlich, diese Flexibilität nach oben jederzeit gegeben. Ich habe dazu jetzt noch eine Frage, die mich nämlich auch wirklich sehr lange beschäftigt hat. Diese Planungshorizonte, gerade jetzt zum Beispiel in der Industrie. Jetzt hat man 22, 23 sehr hohe Lohnabschlüsse mit hohen Istlohn auch Erhöhungen gemacht, also wirklich historisch hoch, zweimal hintereinander jetzt. Und hat man da eigentlich auf Seiten der Arbeitgeberverbände nicht wirklich sich rückgekoppelt mit den Betrieben? Oder was ist da die Idee gewesen, dass man hier eigentlich doch relativ schnell zu relativ hohen Abschlüssen gekommen ist, weil ich stelle mir das so vor, ich habe in einem Unternehmen einen Planungshorizont, ja, meistens eine Einjahres-, Dreijahres-, Fünfjahresplanung. Ich habe irgendwie eine Idee über die wirtschaftlichen Aussichten der nächsten Jahre. Und wenn ich so hohe Lohnabschlüsse mache, die wirklich so signifikant hoch sind, dann würde ich das jetzt, in der Bankersprache wäre das ein operationelles Risiko schon fast, ja, wenn ich sage, ich kann mir das dann vielleicht gar nicht mehr leisten. Den Gewerkschaften mache ich keinen Vorwurf bei diesen hohen Lohnabschlüssen. Die haben einfach ihren Job gemacht, die haben ihn gut gemacht in ihre Rolle. Aber ich habe mich schon sehr gewundert, warum die Arbeitgeberverbände hier eigentlich dann doch relativ schnell diesen sehr hohen Abschlüssen hintereinander zugestimmt haben. Haben Sie da eine Analyse, warum man da jetzt diese Rezession, die jetzt ja schon da ist, nicht so richtig eingepreist hat?
Naja, also ich glaube nicht, dass Sie es sich so leicht getan haben. Sie haben das ja in der Vorrede gesagt. Also die Streikintensität war für österreichische Verhältnisse eben sehr hoch. Also es gab schon also eine relativ konfliktbeladene Runde. Und es gab eben auch Innovationen, wie Metallindustrie hat eben über 2 Jahre verhandelt, um eben Planungssicherheit in die Zukunft hinzubekommen.
Ja.
Ich glaube, es ist eine Gemengelage aus 2 Dingen. Erstens, die Situation mit der hohen Inflation, der Inflationsschock war schon eben erstmal eine unerwartete Krise, mit dem er nicht genau wusste, wie man umgehen konnte. Und man saß auf dem, weil man eben auch die Benja-Formel das eben nicht reproduzieren konnte in dem Moment. Es gab eine Notwendigkeit, den Reallohnverlust, der im ersten Jahr aufgetaucht ist, bei der hohen Inflation auszugleichen. Mhm. Man hätte gar nicht also eben einfach sagen können, das ist uns jetzt egal, weil es den Beschäftigten wirklich sehr viel dramatisch schlechter ging. Dann hätte man nicht das einfach sagen können. Mhm. Der zweite Punkt ist, und das ist dann schon besonders auch, und da haben wir uns auch, müssen wir uns auch selber an die Nase fassen als diejenigen, die da Prognosen machen. Wir haben ja auch damit gerechnet, dass die Krise oder dass die Rezession schneller überwunden wird. Also seit ich gekommen bin, jeder Konjunkturprognose, wenn wir die vorstellen, einmal im Quartal, haben wir gesagt, der Aufschwung kommt jetzt im nächsten halben Jahr. Und er kommt nicht. Ja, und wir haben uns auch, die Prognostiker, ich bin ja selber keiner, aber eben die Prognostiker tun sich jetzt im Moment schwer damit, dass wir etwas haben, was möglicherweise eben gar keine konjunkturelle Krise ist, sondern eine strukturelle Krise. Also ja, und die aber aussieht auf den ersten Blick wie eine konjunkturelle Krise, weil so einige Mixe da drin sind. Also warum macht das eine Konjunktur? Was belastet die Konjunktur? Die steigenden Zinsen haben die Konjunktur belastet. Ja. Die Inflation hat die Konjunktur belastet. Die Energiepreise haben die Konjunktur belastet. Aber es gibt dahinter eben strukturelle Verwerfungen. Jetzt wird deutlicher, wenn irgendwann die Rezession 3, 5 Jahre dauert, dann ist es eben keine Rezession mehr. Rezessionen sind Konjunktur und das ist das Auf und Ab der Wirtschaft über so 4, 5 Jahre. Dann ist es Struktur. Das ist der langfristige Wachstumspfad. Und wenn wir uns die langfristigen Wachstumsperspektiven für Österreich anschauen, die liegen jetzt, also als ich kam, waren die noch über 1,5% Wachstum im Jahr. Jetzt sind wir wahrscheinlich eben unter 1%, eher bei 0,9. In Deutschland sind die jetzt mittlerweile bei 0,4. Das ist wenig im Verhältnis zum Langfristigen. Es ist auch wenig im Verhältnis zum Rest Europas und auch wenig im Verhältnis zum Rest der Welt, erst recht. Und dementsprechend haben wir eine Veränderung. Und die haben wir alle, glaube ich, nicht unterschätzt. Und das gilt auch für die Unternehmen. Die Unternehmen konnten das, also mit der Erwartung, dass es eben wieder bergauf gehen will, konnten sie zähneknirschend eben die diese hohen Lohnabschlüsse irgendwie akzeptieren, dass man dann wieder in ein normales Wasser kommt. Was man übersehen hat, ist, dass viele, wenn man jetzt nachher ist man immer schlauer, wenn wir jetzt auf die Entwicklungen vor Corona und vor also in den 2010er Jahren angucken, jetzt sieht man, wenn man genau hinschaut, schon eine ganze Menge Risikofaktoren, die sich eben vorher aufgebaut haben, wie zum Beispiel dieses Inflationsdifferenzial und auch das Lohnkostendifferenzial zum Verhältnis zu wichtigen Wettbewerbern und auch bestimmte Lücken in der Technologieführerschaft. Insofern, das hätte man schon sehen können, aber es ist eben schwierig. Und letzter Punkt vielleicht, es gibt natürlich auch ein paar Unternehmen, denen es trotzdem ganz gut ging in der Krise. Also wenn wir über die Metallindustrie nachdenken, also voestalpine ging es ziemlich gut. Und das sind natürlich schon wichtige Player. Und ich sage das deshalb, weil es natürlich auch Innovationsmöglichkeiten gab. Die Politik hat gewisse Angebote gemacht, um eben auch dass man mit moderateren Abschlüssen rauskam, nämlich zum Beispiel eine Möglichkeit steuerfreie Einmalzahlungen zu
machen. Ja, genau. Ja.
Das ist in Deutschland hat das funktioniert. In Deutschland haben sich die Parteien darauf eingelassen, eben da waren es glaube ich 3.000 Euro, das zu machen, haben das in den Tarifvertrag hineingenommen, haben also so ein gewisses Moratorium gemacht, dass sie gesagt haben, jetzt zahlen wir erstmal für eine gewisse Zeit diese Einmalzahlungen und auf der Basis bauen wir dann eben den nächsten Tarifvertrag auf. Das war in Österreich nicht hinzubekommen, weil man nicht den Einstieg wollte in das Konzept der Einmalzahlungen. Was in Deutschland ein relativ gängiges Instrument auch einem Tarifvertrag ist, also auch in normalen Zeiten, unabhängig davon, ob das steuerfrei ist. Typischerweise macht man eine Einmalzahlung in einer bestimmten Höhe und dann macht man eine Lohnsteigerung.
Um Sondereffekte auszugleichen.
Das sind nicht Sondereffekte, was man damit erreichen will. Man möchte die unteren Lohngruppen stärker anheben. Die Einmalzahlung ist für alle Lohngruppen gleich. Das heißt also, diejenigen, die niedrige Einkommen haben, bekommen eben verhältnismäßig mehr. Ja. Und dann setzt man eben eine Lohnzahlung drauf. Das ist das etablierte Instrument, was es hier so nicht gibt. Und das war für die Gewerkschaften hier ein Grund, dass man da nicht einsteigen möchte. Und dann gab es eben Player wie voestalpine, für die das gar nicht greifen konnte, weil die haben nämlich schon Einmalzahlungen, die haben Bonuszahlen gemacht, die dann eben da schon abgefrühstückt waren. Und dementsprechend hatten die nicht besonderes Interesse, jetzt zum Beispiel dazu pushen, dass man da reinkommt. Aber das sind all diese als Beispiele dafür, dass das System, wie wir es gewohnt sind, möglicherweise unter Druck kommt jetzt. Und kann die Politik auch ganz wenig zu machen, weil das ist ja eben der Politik entzogen. Das ist auch gut so, dass es der Politik entzogen ist. Es sollte eben in den Händen der Organisationen machen, die das machen. Aber wir sehen es in Teilen, dass es eben Veränderungen, Innovationen gegeben hat. Auch die Öffnungsklauseln sind verstärkt genutzt worden. Also wenn es Betrieben schlecht geht, dass sie eben auch möglicherweise nach unten abweichen können. Das sind Dinge, die man so einen Einstieg geschafft hat in Innovationen, die 24 Monate. Und wenn der Druck bleibt, dann bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, dass auch so ein System, wie es in Österreich jetzt Tradition ist, sich anpassen kann. Es muss sich anpassen, denn was passiert, wenn man sich nicht anpassen kann? Dann bricht es irgendwann zusammen.
Ja.
Es ist auch in Deutschland, hatten wir ja auch mal eine sehr viel höhere Tarifbindung. Und die ist gebröckelt. Wann ist die gebröckelt? Die ist nach der Wiedervereinigung sehr stark gebröckelt, als Deutschland nach dem Wiedervereinigungsboom innerhalb weniger Jahren zum Kranken, das war ein Sondereffekt, Sonderkonjunktur, die da entstanden ist. Und danach wurde man aber in wenigen Jahren zum Krankenmann Europas. Und man musste etwas tun und man musste zum Beispiel eben die Lohnkosten. Was hat man geschafft? Wie hat man diese Krise überwunden? Man hat Lohnzurückhaltung geübt.
Ja.
Und das hat niemand vorgeschrieben. Da gab es keine gesetzlichen Regeln, dass das so sein muss, sondern die Lohnzurückhaltung, die beginnt eben schon vor den Arbeitsmarktreformen in Deutschland, kann man sehr gut sehen. Und die hat sich ergeben aus dem Verhandlungsprinzip der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer. Und warum ist dieser Druck gekommen? Warum mussten sich die Kollektivparteien anpassen? Weil, wenn man es nicht gemacht hätte, die deutschen Unternehmen die Möglichkeit genutzt haben, Tarifflucht zu begehen. In Deutschland ist es eben möglich, eben sich aus dem Tarifvertrag rauszuziehen. Und es hat diese Tarifflucht gegeben. Die Zahl der Arbeitgeber, die dann eben noch, oder der Beschäftigten, die abgedeckt sind, ist gesunken.
Ja.
Und das hat den Druck auf die Institutionen ausgeübt. Wir müssen was tun, damit dieser Prozess, diese Erosion zum Ende kommt. Das ist in Österreich jetzt extrem schwierig, weil wir eben das auch eben diese schrecklichen Stellung, Zwangsmitgliedschaft haben. Aber die kommt unter Druck. Und es gibt natürlich Parteien, die ein Ende dieser Zwangsmitgliedschaft fördern. Und wenn wenn das am Ende dazu führt, dass eben Beschäftigtenrisiken entstehen, dass die Industrie eben stärker eben noch an Wettbewerbsfähigkeit verliert, dann wird dieser Druck zunehmen.
Ja.
Und das ist die Begrenzung. Also wenn man das System erhalten will, so wie es ist, dann muss man innerhalb des bestehenden Systems Flexibilitäten, die da sind, nutzen. Und die gibt es. Und wenn die Akteure rational sind, werden sie das tun.
Ja, vor allem, wenn sie jetzt wieder gemeinsam
ansonsten
regieren.
Sucht sich das Wasser einen anderen Weg. Ja. Und das ist im schlimmsten Fall ist der Weg. In Deutschland war das so, dann gab es eben tarifgebundene Unternehmen und nicht tarifgebundene Unternehmen. Wenn das in Österreich nicht möglich ist, dann geht man halt möglicherweise eben über die Grenze und schlägt sein Unternehmen nach Ungarn und hat andere Bedingungen.
Es ist ein Standortfaktor am Ende des Tages. Jetzt sind wir, glaube ich, also ich könnte mit Ihnen jetzt noch 3 Stunden weiterreden. Ich hätte noch so viele Fragen. Ich hoffe, dass Sie irgendwann mal wieder zu uns kommen. Weil
das mache ich gerne.
Das ist sehr schön. Vielleicht nur ganz kurz zum Schluss. Was würden Sie sich ganz in 3 Sätzen von der neuen Regierung wünschen? Ich nehme an, ein Konjunkturpaket, aber lass mich überraschen.
Nein, das würde ich gar nicht empfehlen, weil die Konjunktur nicht das große Problem ist,
okay,
sondern also den Mut, also den Bürgerinnen und Bürgern zu erklären, dass wir wirklich große Strukturreformen brauchen. Und dass wir eben mehr über diese alten Gewissheiten nachdenken müssen und dass wir wirklich die dicken Bretter bohren müssen. Also wir sollten uns, und das sind ganz große Bretter, darin reden wir über eben den Föderalismus zum Beispiel. Mhm. Wir reden über die Grundlagen des Sozialstaates. Sind eben diese Dinge noch eben in der sich verändernden Zeit wirklich tragfähig? Und dass man ein bisschen wegkommt von diesen reflexartigen Dingen. Wir brauchen nur ein Konjunkturpaket, dann wird das alles wieder was werden. Ich glaube, wir sollten uns klar machen, und auch die neue Regierung sollte das klar sein, wir haben, die Welt ist eine andere. Österreich und Deutschland, und da sind wir beide sehr ähnlich im Moment, sind auch im europäischen Vergleich eben jetzt nicht mehr an der Spitze. Das kann man sich noch eine Weile leisten, weil man eben lange an der Spitze war. Und wenn Österreich nicht mehr so stark sich entwickelt, dann holen die anderen auf. Das mag gut sein, aber relativ geht's uns nicht mehr so gut. Das ist das eine, und was wir jetzt innerhalb Österreichs, Deutschland, in Europa sehen müssen. Und dann kommt dazu, darüber hinaus, dass Europa im Verhältnis zu den anderen Konkurrenten, die da sind, eben Asien, China, die Amerikaner, eben auch relativ zurückfällt. Und dass wir deshalb wirklich darüber nachdenken können, wie können wir unser Wirtschaftsmodell, unser Wohlstandsmodell eben wirklich in eine neue Zeit führen. Und der Druck ist da, und ich hoffe, dass eben gerade in dieser ungewöhnlichen Konstellation, dass man jetzt auf so eine Dreierkonstellation hinausläuft, wenn es so kommt, wie das jetzt im Moment aussieht, dass man das auch gerade trotz dieser sehr unterschiedlichen Perspektiven auf Wirtschaft, auf die Welt eben, dass das eben produktiv funktioniert und dass man nicht das tut, was wir in Deutschland gerade beobachtet haben, dass man letztlich zwar eine Regierung bildet, aber keinerlei Kraft entwickelt, wirklich die Zukunftsherausforderung anzugehen, weil man eben an seinen, innerhalb dieser Regierung, jeder an einem Strang zieht, aber das ist nicht derselbe, sondern 3, und dann sehen wir die Fliehkräfte. Also das würde ich mir wünschen, dass man schafft, ehrlich diese Gräben zu überwinden und auch pragmatisch vorzugehen und ein bisschen von der Tradition möglicherweise, aber auch von dem ideologischen Ballast eben bei Wort zu bringen, weil wir jetzt brauchen wir, glaube ich, pragmatische Politik, die anerkennt, wir müssen Strukturreformen angehen, und das sind schwierige Dinge. Aber ich glaube auch, noch das, so ein bisschen, wenn ich so meine, die Rückmeldung, die ich von den Bürgerinnen und Bürgern höre, wenn ich das sage, es gibt die Bereitschaft, auch Veränderungen herbeizuführen, weil die Notwendigkeit, glaube ich, erkannt ist. Aber es muss dann etwas sein, wo jeder was abgeben muss und jeder was beigeben muss. Also da müssen die Arbeitgeber Dinge über Bord werfen und die Bürgerinnen und Bürger und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Dinge über Bord ein bisschen was beitragen. Wenn alle was beitragen, dann wird's, glaube ich, dann kann eine Gesellschaft eben solidarisch das irgendwie tragen, und das hoffe ich, dass das passiert. Das war jetzt eine lange Antwort, aber
eine sehr, sehr schöne, die wir hoffentlich auch ins Stammbuch der derzeitigen Koalitionsverhandler schreiben können. Ich hoffe, die hören zu. Vielen, vielen Dank. Es war wirklich spannend. Wie gesagt, ich könnte noch Stunden weitermachen, aber das ist leider nicht unser Format. Julia, magst du noch ein paar Schlussworte sagen?
Ja, wir sind ja leider schon am Ende der zweiten Folge angelangt. Auch von meiner Seite danke, dass Sie sich heute heute Zeit genommen haben. Es bleibt spannend, wie sich das Thema Sozialpartnerschaft und die Kollektivvertragsverhandlungen in den nächsten Jahren entwickeln wird. In der nächsten Folge, und ich tease es gleich an, wird es schon ein wenig um den Ausblick in das Jahr 2025 gehen. Wir werden uns außerdem auch mit dem Thema des Ausbildungskostenrückersatzes nach der Umsetzung der Transparenzrichtlinie beschäftigen und auch immer mit dem immer wieder spannenden Thema der Teilzeitdiskriminierung. Wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind, und wir wünschen frohe Feiertage und einen guten Rutsch.
Frohe Weihnachten.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.